Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Deutschland ist krankgeschrieben. Rekordkrankenstände, Milliardenverluste. Was ist eigentlich los in diesem Land? Und vor allen Dingen, was sind die Gründe dafür? Und noch wichtiger, was kann man dagegen tun? Das ist heute das Thema bei Chefsache. Ich habe einen der profiliertesten Gesundheitsökonomen Deutschlands zu Gast.
Deutschland verzeichnet so viele Krankmeldungen wie nie zuvor. Unternehmen kämpfen mit steigenden Fehlzeiten und sinkender Produktivität. Gleichzeitig wächst der Druck. Transformation, Fachkräftemangel und der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern die Arbeitswelt rasant. Auch die Erwartungen an Arbeit wandeln sich, insbesondere bei jüngeren Generationen. Die entscheidende Frage: Wie gelingt unter diesen Bedingungen ein Neustart?
Und zu Gast im Studio begrüße ich ganz herzlich Volker Nürnberg. Er ist Professor für Gesundheitsmanagement an der Hochschule Allensbach und Berater bei Bearing Point. Lieber Volker, schön, dass du hier bist im Studio.
Vielen Dank für die Einladung, Rolf.
Und was ist da los in Deutschland? Also das Thema Krankenstände hört man ja immer wieder. Jeder kämpft damit in den Unternehmen. Ist das ein spezifisch deutsches Problem?
Es ist auch ein deutsches Problem. Wir liegen hier besonders schlecht, auch wenn wir nicht ganz die Spitze sind.
Wer ist die Spitze?
Die nordischen Länder haben noch ein bisschen mehr als wir. Aber es ist gerade nach Corona. In Corona ist der Krankenstand sogar ein bisschen runtergegangen und jetzt ist er deutlich nach oben gegangen, insbesondere die psychischen Erkrankungen. Und man kann sagen, es ist der Flaschenhals des Wirtschaftswachstums bei Personalmangel, auch noch hohe Krankenstände zu haben, das ist dramatisch.
Absolut. Warum ist denn die Situation, wie sie ist?
Es hat verschiedene Gründe. Wir müssen als erstes den demografischen Wandel anschauen. Die älteren Mitarbeitenden haben mehr Fehltage, weil sie einen gewissen Verschleiß haben nach 20, 30, 40 Arbeitsjahren. Dazu kommt, dass die jüngeren Generationen sensibler sind, eher auf sich achten, sich eher auch mal krank schreiben lassen. Und der ganz große Faktor sind natürlich auch die psychischen Erkrankungen, die dramatisch nach oben gehen. Und man muss auch so ein bisschen systemweit denken. Krankenstand ist auch Wartezeit. Wir Deutschen warten 42 Tage auf einen Facharzttermin im Durchschnitt. Wenn jetzt der Mitarbeiter irgendwas hat, im schlimmsten Fall ist er 42 Tage krankgeschrieben, bis er überhaupt zum Arzt kommt. Und das ist sicher ein Systemfehler.
Da wird ja aktuell auch viel drüber diskutiert, werden wir auch noch machen. Also eine Gesundheitssystemsreform, ein Riesenbrett. Ich bin mal sehr gespannt, wie deine Einschätzung dazu ist. Aber nochmal zurück zu dem eigentlichen Krankenbild. Du sagst, was auffällig ist, ist, dass auch psychische Erkrankungen ansteigen. Mit was hängt das zusammen? Hängt das mit der sogenannten Transformation der Wirtschaft zusammen?
Das hängt auch mit der Transformation zusammen. Das heißt Digitalisierung, immer neue Tools, immer neue Entwicklungen. Da kommt nicht jeder mit, dass er sich andauernd oder sie auf neue Dinge einstellt. Es hängt aber auch an der globalen Situation, sprich Kriege mitten in Europa. Daraus resultieren Existenzängste oder auch die Umweltkrisen. Klar. Und sonstige Disruptionen. Da machen sich gerade die jungen Leute schon viel Gedanken, wie es weitergeht mit der Welt. Und dazu kommt, dass die Arbeitswelt selbst natürlich sehr verdichtet geworden ist. Früher hatte man mal Entspannungsphasen, heute ist doch sehr, sehr viel komprimiert und es fehlen. Also ich habe so den Satz geprägt, wir haben kein Belastungsproblem, sondern ein Regenerationsdefizit.
Was meinst du damit?
Naja, ein Mitarbeiter bringt nur die beste Leistung, wenn er einen gewissen Stress hat. Wenn du völlig gechillt bist, bringst du keine Top-Leistung. Ja? Aber du kannst am Beispiel des Fußballs nehmen, der FC Bayern spielt heute gut. Morgen würden sie die Leistung nicht nochmal abrufen können. Sie brauchen 3 bis 7 Tage, um sich zu regenerieren. Und vom Mitarbeiter wird aber jeden Tag verlangt, dass er die Top-Performance bringt. Und das klappt nicht immer.
Ja, man möchte natürlich schon auch die eine Seite betrachten, dass die Rahmenbedingungen eben erfordern, dass du permanent on bist, dass du schnell bist, dass du agil bist, flexibel, dass du Ausdauer an den Tag bringst. Was sagst du denn diesen Menschen, dass man sagt, naja, wir haben halt einfach keine Zeit, um groß zu rasten, weil wir dann nämlich rosten und die anderen vorbeiziehen.
Genau so ist es. Also es muss eben ganz schnell agiert werden, wie du sagst. Ein Verkäufer, der ein Auto verkauft, der muss das Angebot binnen von Stunden legen, sonst kauft der Kunde im Internet irgendwo anders. Der muss nur eingeben, was er sucht, und dann kriegt er 100 Angebote. Mhm. Und mit diesem Zeitdruck kommen viele nicht zurecht. Und bestimmte Dinge kann man lernen, wie man sich organisiert, aber bestimmte Dinge gewöhnt man sich auch nie dran, und das ist einfach die Disruption zurzeit.
Naja, und der Impact ist ja gewaltig auf die Unternehmen. Ich hatte jetzt kürzlich einen Geschäftsführer getroffen von einem Automobilzulieferer, der berichtete mir und sagte: Rolf, du weißt du, früher hatte ich 3% Krankenstand, jetzt habe ich 8% Krankenstand. Parallel geht meine Umsatzrendite nach unten, klar, Automobilbranche. Und da muss ich jetzt mehr oder weniger mal die Sinnfrage stellen. Also wo geht das überhaupt alles noch hin? Gibt es dafür überhaupt einen Ausweg?
Absolut. Also wir sind jetzt, je nach Statistik, ich gebe ja zusammen mit der DAK die Zahlen raus. Für letztes Jahr haben wir knapp 20 Kalendertage, Fehltage berechnet. Das ist schon ordentlich viel, das muss man sagen.
20 Kalendertage, also wir sprechen von im Prinzip fast 3-4 Wochen Ausfall an Produktivität, an Anwesenheit, an allem drum und dran. Ja. Dazu kommen ja dann im Regelfall noch 25 bis 30 Urlaubstage.
Klar. Und Weiterbildung etc.
Ganz genau.
Und wir haben bestimmte Branchen wie das Gesundheitswesen. Ich habe eine Universitätsklinik, die haben in der Pflege 40 Fehltage pro Mitarbeiter pro Jahr.
Das ist gewaltig.
Das ist natürlich
das ist gewaltig. Und vor allen Dingen diejenigen, die ja noch da sind, müssen ja den Job von den anderen dann ja auch noch mitmachen. Plus noch die Veränderungsprozesse und so weiter.
Das mal die Teufelsspirale genannt. Dort, wo Personalmangel ist, müssen die vorhandenen mehr arbeiten, dann werden die krank. Dann ist noch höherer Personalmangel. Also das spielt miteinander rein. Grundsätzlich sollten wir uns merken, es geht sowohl das Unternehmen an, für gesunde Rahmenbedingungen zu sorgen, aber auch jeden Einzelnen sich gesundheitsgerecht zu verhalten.
Dann lass uns genau mal diese beiden Seiten der Medaille anschauen. Ja? Also wichtig finde ich nochmal den Aspekt, nicht nur das Unternehmen ist dafür verantwortlich, sondern jeder auch persönlich für sich selbst und seine Gesundheit. Aber lass uns nochmal den Aspekt des Unternehmens anschauen. Bis wohin muss und sollte sich das Unternehmen um deine Gesundheit kümmern?
Es ist ein sensibler Bereich,
ja, das glaube ich, ja.
Ob mein Arbeitgeber zu mir jetzt sagen darf, Volker, mit BMI 27 hast du 2 Punkte zu viel und es ist auf Dauer nicht gesund. Das, sagt man in Deutschland, ist ethisch
verwerflich. Sprich, wenn du zu viel Speck auf den Rippen hättest.
60% der Deutschen sind übergewichtig, woraus 80% der Erkrankungen resultieren, die wir heutzutage haben, aus schlechtem Lebensstil. Ja? Also es ist ganz schwierig, da auf den Einzelnen einzuwirken. Man kann nur freiwillige Angebote machen. Mhm. Was das Unternehmen machen kann, ist eine gesunde Kultur zu schaffen.
Was ist das? Was ist eine gesunde Kultur?
Naja, den zeitgemäßer Führungsstil. Du kannst die jungen Leute nicht mit den Instrumenten von vor 50 Jahren führen.
Was ist ein zeitgemäßer Führungsstil?
Sie wollen ein demokratisches System, wo der Chef mich mit einbezieht, aber letztendlich selber dann entscheiden muss, das auf jeden Fall. Mhm. Sie wollen Sinnhaftigkeit der Arbeit. Wenn Sie nicht verstehen, warum Sie was machen müssen, dann machen Sie es nicht. Und Sie wollen mehr Selbstbestimmung als früher. Also ich mache jetzt morgens zuerst das, dann das, dann das. Da will die Generation Z sich möglichst wenig reden lassen, sodass eben, gibt ja im Amerikanischen diesen Ausdruck, Culture eats strategy for breakfast. Also die Kultur eines Unternehmens ist wichtiger als seine Strategie. Mhm. Und das haben noch nicht alle Unternehmen verinnerlicht.
Naja, aber man könnte natürlich auch sagen, den Sinn in der Arbeit zu finden, das liegt doch bei jedem selbst. Ja? Also der eine, der macht eine bestimmte Tätigkeit, weil er sagt, Mensch, da kann ich mich wirklich selbst verwirklichen oder ich habe tolle Kollegen oder die Kreativität, die ich dort einbringen kann. Auch hier nochmal zum Prinzip Selbstverantwortung. Was kann man letztendlich von den Mitarbeitern verlangen und wo muss man unterstützen?
Absolut. Es ist ein Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Natürlich muss ich erst mal sehen, dass ich die richtigen Mitarbeiter am richtigen Platz habe. Das muss ich als Chef letztendlich entscheiden. Aber die Mitarbeitenden selbst müssen eben auch deutlich mehr einbringen, als sie das wahrscheinlich bisher tun, bis hin zu gesundheitsgerechterem Verhalten. Sag ein Beispiel, seit Corona ist zum Beispiel Deutschland sehr impfmüde. Mhm. Grippeschutzimpfung macht Sinn bei Menschen, die Kundenkontakt haben. Die Impfquote bei deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist inzwischen unter 10%.
Kommen wir noch mal zum Chef, ja, der ja letztendlich sich ja auch um seine Schäfchen kümmern darf und sollte. Welche Rolle spielt er als Vorbild?
Also die wichtigste Stellschraube im Unternehmen ist der direkte Vorgesetzte, mit dem man täglich zu tun hat. Ist im Übrigen auch der häufigste Kündigungsgrund in Deutschland. 50% kündigen wegen ihrem Chef. Aber Gesundheit ist ein Top-Down-Prozess. Das heißt, man muss es auch ein Stück weit vorleben als Chef, wie gesunde Arbeit geht. Und umgekehrt gesprochen bin ich der Meinung, Arbeit macht nicht krank, sondern Arbeit hält gesund, wenn sie in den richtigen Rahmenbedingungen stattfindet. Weil wir fordern unseren Kopf und unseren Körper bei der Arbeit und das darf man nicht vernachlässigen. Die meisten Menschen ziehen ihr Selbstbewusstsein auch aus ihrem Job. Deshalb ist Arbeit nichts Schlechtes. Das müssen wir den Leuten immer wieder auch vergegenwärtigen.
Wenn du über die richtigen Rahmenbedingungen sprichst, lass uns da noch mal vielleicht eine Frage nachsetzen. Es wird ja viel diskutiert, dann wieder über die Vier-Tage-Woche und was weiß ich, wie viele Stunden und Urlaubstage und dergleichen. Was meinst du genau mit Rahmenbedingungen? Ist es in der Arbeitszeit? Sind es Arbeitsbedingungen? Was ist das?
Ja, Arbeitszeit ist in bestimmten Berufen ein großes Thema. Zum Beispiel in der Pflege wissen wir, wenn wir nicht den Schichtdienst hätten und diese Unwägbarkeiten, dass die Leute einspringen müssen, dann wären ungefähr 300.000 Menschen mehr in der Pflege. Das ist schon eine Hausnummer.
Absolut.
Auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es eher, wie gesagt, die Organisation in einer Firma, das Klima, wie miteinander umgegangen wird, nicht nur mit dem Chef, sondern auch im Team muss man sich wohlfühlen. Also die weichen Faktoren, es ist nicht die schlechte Software und der Computer, der nicht geht, sondern es ist das atmosphärische Miteinander, ob man gerne arbeiten geht. Es gibt dieses schöne Zitat, Krankenstand ist eine Bettkantenentscheidung. Der Mitarbeiter sitzt morgens um 6 auf der Bettkante und ihm tut der kleine Zeh weh und jetzt überlegt er sich, gehe ich arbeiten oder mache ich krank. Wenn er einen guten, modernen Chef hat, der ihn morgens erstmal begrüßt und auf die Schulter klopft, dann geht er arbeiten. Wenn er einen autoritären hat, dann legt er sich wieder hin. Ist ja ganz einfach heutzutage auch, sich krank schreiben zu lassen.
Vielleicht noch ein Nachsatz auch zum Thema Atmosphäre in der Arbeitswelt. Ja, also was wir natürlich alle sehen, ist schon eine gewisse Angst. Werde ich eigentlich noch am nächsten Tag gebraucht, wenn KI meinen Job macht? Wie könnte ein Rezept aussehen, damit umzugehen?
Das spielt mit rein bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass die Welt sich so stark verändert. Wir wissen, 20-30% der Jobs wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Das ist richtig. Und das muss man eigentlich auch den Menschen ehrlich sagen. Das heißt aber für die Leute selber, dass sie sich weiterentwickeln müssen, weil es werden neue Jobs entstehen an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Aber da muss man vielleicht noch mal eine zweite Ausbildung machen oder eine Weiterbildung oder ein Aufbaustudium. Also niemand wird mit seiner Ausbildung durchs ganze Berufsleben kommen, das wird so nicht gehen. Und da muss man die Leute anhalten, sich weiterzuentwickeln.
Lieber Volker, herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für diesen Einblick. Wir werden gleich im zweiten Teil zum Prinzip Selbstverantwortung übergehen. Also sprich, was kann jeder selbst noch machen? Wir hatten jetzt sozusagen die Dimension der Arbeitswelt abgedeckt. Mehr dazu gleich hier, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Volker Nürnberg, er ist Gesundheitsökonom. Wir sprechen über Deutschlands Krankenstand. Und im ersten Teil der Sendung hattest du gesagt, naja, das Unternehmen kann schon einiges tun, damit es den Mitarbeitern besser geht. Aber man muss auch den einzelnen Menschen wirklich abholen und das Thema Gesundheit auch einfordern. Ganz konkret, was kann man machen?
Also mich stört allgemein, dass wir in Deutschland so ein bisschen so eine All-Inclusive-Mentalität haben bei Gesundheit.
Was meinst du?
Naja, die Krankenkasse wird es schon richten und die wird alles bezahlen. Und was sie nicht bezahlt, das ist gesundheitlich auch nicht notwendig. Und viele achten zu wenig auf ihre Gesundheit. Und es ist auch Aufgabe eines Arbeitnehmers, so in Schuss zu sein, dass er seine optimale Arbeitsleistung bringen kann. Und das ist nicht bei allen so. Man hat auch nicht immer Einfluss drauf. Aber alleine 10% der Krankschreibungen sind private Unfälle, die gar nichts mit dem Job zu tun haben. Und bei anderen gibt's Grauzonen und Wechselwirkungen. Also kurzum, die Handlungsfelder Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht muss jeder Einzelne in den Fokus nehmen.
Aber das kommt bisweilen nicht so rüber. Also oft hört man im Umfeld, naja, also für meine Krankheit mache ich letztendlich meinen Arbeitgeber verantwortlich.
Das kann man so monokausal nicht sehen, sondern die meisten Erkrankungen, nehmen wir das Beispiel der psychischen Erkrankungen, sind sowohl im Privatleben als auch im Beruflichen. Du bist 35 oder 40 Stunden die Woche in der Firma, aber viel, viel länger bist du ja Privatmensch. Und deshalb spielt das Privatleben eine erhebliche Rolle für deinen Gesundheitszustand.
Es wird ja auch viel diskutiert über Resilienz von Altersgruppen sozusagen, ja. Also immer wieder Bashing, Generation Z ist längst nicht mehr so konfliktfähig. Wenn ich denen mal was sage, dann kippen sie gleich um, sind krank oder kommen gar nie wieder. Ist da was dran?
Die Bindung ans Unternehmen hat dramatisch abgenommen, gerade bei den jungen Leuten. Also bei mir an der Uni sagt man, wer heute auf den Arbeitsmarkt kommt, wird durchschnittlich 12 bis 15 Arbeitgeber haben, bis er in Ruhestand geht.
12 bis 15 Arbeitgeber? Ja.
Und wenn du eine ganz tolle Firma bist.
Die Zeit der Jubiläen mit 40, 50 Jahren ist vorbei sozusagen, ja.
Genau, das wird es nicht mehr geben, sondern die Lebensläufe sind disruptiv. Da sind mal Lücken drin, mal ein Sabbatjahr oder sonst was. Und wir müssen eben schauen, dass wir die Jungen mit neuen Methoden kriegen. Die Generation Z ist schwieriger zu kriegen. Sie ist nicht per se faul, aber sie ist ausdifferenzierter.
Neue Methode bedeutet ganz genau was? Was kann man machen?
Naja, mehr Flexibilität, um auch dem Berufsleben Raum zu geben. Es gibt eben Leute, die arbeiten morgens gern und abends gern und tagsüber machen sie Sport. Dann muss man vielleicht auch die Arbeitszeiten modifizieren, um dem Privatleben gerechter zu werden. Und wir müssen sehen, der durchschnittliche Arbeitnehmer ist 45. Das heißt, seine Eltern sind im Schnitt 70 plus. Viele pflegen nebenher. Auch da müssen wir als Unternehmen drauf eingehen. Also eine Menge an privaten Baustellen, die wir ins Unternehmen integrieren müssen.
Nun wird ja auch aktuell in der Politik über die Gesundheitsreform gesprochen, gerade auch in den Schlagzeilen zu sehen. Wie bewertest du als, sag mal, Profi des Fachs aktuell die Diskussion? Anders gefragt, wird über die richtigen Dinge diskutiert?
Es sind gute Vorschläge vorhanden, zumindest um die Krankenversicherung kurzfristig auch zu stabilisieren. Es geht ja für die Arbeitgeber darum, insbesondere die Lohnnebenkosten zu senken. Wir sind jetzt weit über 40% und das macht uns international einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind als Deutsche nicht mehr so viel besser, wie wir teurer sind. Und das ist das Problem. Und das heißt zurzeit auf die Firmen bezogen, man möchte die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ein Stück reduzieren. Ich glaube, das ist sinnvoll im internationalen Vergleich, wenn man das moderat macht. Und man wird die Eigenbeteiligung zum Beispiel bei Medikamenten erhöhen. Auch das ist wahrscheinlich sinnvoll. Und hier gibt es eine Menge an Dingen, an die wir angehen müssen.
Gibt es denn konkrete Ideen, die du auch an dieser Stelle mit einbringen würdest, die vielleicht jetzt noch nicht im Relevant Set sind, wie man so schon sagt?
Ja, wir können sicher durch Digitalisierung noch einiges an Synergien im Gesundheitswesen hinkriegen. Gerade im ländlichen Raum werden wir mehr Telemedizin brauchen etc. Und wir haben in Deutschland viel zu viele Arztbesuche, weit über 10 ist im internationalen Durchschnitt mehr als doppelt so viel. Das liegt an der Mentalität, die sich über Jahrzehnte eingespielt hat. In anderen Ländern, wenn man eine Erkältung hat, kuriert man sie aus. Da braucht man in der Regel für einen Kopfschmerz keinen Hausarzt. Ne?
Das heißt also, du siehst auch in Zukunft im Prinzip große Chancen auch in der Technologie und auch in der KI für das Thema Gesundheit?
Absolut. KI kann im Gesundheitswesen der Gamechanger werden. Zum Beispiel im Psyche-Bereich gibt es innovative Ansätze, die sogenannte Naya zum Beispiel, ein virtueller Avatar, der Menschen so gut betreut, dass sie gar nicht merken, dass es eine Maschine ist. Also hier wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel tun.
Man will es ja fast noch gar nicht glauben, denn wenn man sich allein mal anschaut, was mit einer elektronischen Patientenakte passiert oder auch nicht passiert, dann ist das, wovon du gerade sprichst, ganz, ganz weit weg, oder nicht?
Das ist richtig, aber das liegt daran, dass wir in Deutschland eben in der Digitalisierung ganz weit hinten sind im europäischen Vergleich. Die estlichen Länder zum Beispiel sind uns Welten voraus und in der KI sind wir dementsprechend hinten dran. Dazu kommt, dass wir das datenschutzsensibelste Land der Welt sind. Das heißt, der deutsche Datenschutz kostet auch Leben. Das muss man so kritisch sagen.
Lass uns abschließend noch auf einen internationalen Vergleich schauen. Ich finde das immer ganz spannend, wenn man sozusagen erstmal in die eigenen Reihen schaut, aber wenn man links, rechts, oben, unten und auch nochmal hinschaut. Gibt es denn aus deiner Sicht eine Paradegesellschaft oder ein Paradeland, wo du sagst, von denen können wir wirklich was abschauen?
Wie ich sagte, in der Digitalisierung können wir von vielen nordischen Ländern was lernen. Wir können sicher, was Arbeitsengagement etc. angeht, von den Ländern, die jetzt stark am Aufstreben sind, viel lernen. Also die haben uns inzwischen auch bei den Innovationen überholt. Und was wir ganz am dringendsten brauchen, ist eine Entbürokratisierung der Wirtschaft und des Gesundheitswesens, um einfach schneller voranzukommen. Also da gibt es ganz viel Luft nach oben, leider.
Und das berühmte deutsche Mindset, was sagst du dazu?
Das ist sicher.
Ich meine, wir sind ja ziemlich weit gekommen, auch mit einem gewissen Mindset, aber auch das scheint jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein.
Wir sind nicht mehr die Benchmark, das müssen wir uns so kritisch eingestehen. Ein China, ein Indien etc. haben uns längst überholt bei viel niedrigeren Lohnkosten und das wird dazu führen, dass weiter Arbeitsplätze ins Ausland wandern und das tut mir richtig weh, weil wir könnten, wenn wir jetzt endlich den großen Wurf hätten, nach vorne kommen und die Krankschreibungen und Kranktage sind ja nur eine ganz kleine Baustelle, wo ich mir auch Innovationen wünschen würde.
Abschließender Appell. Wir kommen zum Ende unserer Sendung. Lieber Volker.
Ja, konkret jetzt auf unser heutiges Thema. Ich wünsche mir zum Beispiel die Teilkrankschreibung. Ein Mitarbeiter, der einen Homeoffice-Platz hat und den kleinen Zeh gebrochen hat, muss nicht zwingend krankgeschrieben sein. Ich wünsche mir wirklich einen Innovationsschub. Und ich glaube, wir müssen als jeder einzelne Arbeitnehmer in Zukunft uns mehr einbringen, als wir das bisher getan haben und die Unternehmen analog.
Herzlichen Dank für dieses Fazit. Volker Nürnberg, schön, dass du hier warst. Im Chefsache-Studio, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit an dieser Stelle. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.